Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Da sehe ich dich schon schauen. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Und ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und wir sitzen heute mal wieder hier im Keller der Kirchgasse 9, also der Fakultät in Zürich, in der sogenannten Nonnengruft. Warum die Nonnengruft heißt, haben wir immer noch in keinem Podcast. Das ist wie so das, der Cliffhanger, der noch übrig ist. Du bist ja wahnsinnig bekannt als Profi-Podcaster, kann man inzwischen schon sagen. Also du hast so die Klassiker, Worthaus, das Wort und das Fleisch, dann extrem erfolgreich Karte und Gebiet, der Ethik-Podcast. Und eben jetzt ganz aktuell hier in Zürich 2023 begonnen hat Thorsten Dietz, der mir hier gegenüber sitzt, Geistzeit. Und da geht's um eine Reise durch die Schweizer Theologiegeschichte oder die Schweizer Theologinnen- und Theologenwelt, kann man so sagen, oder?
Genau, damit fangen wir an. Aber Geistzeit wird ein Theologie-Podcast sein, wo wir Themen besprechen, Andreas Loos und ich, die spannend sind, die für Kontroverse sorgen, die interessant sind. Und wir sind gespannt, wo es uns hinführt. Das aber vielen Dank für die Einladung hier in die Nonnengruft. Also sehr schön hier.
Ne? Das ist ein guter Übergang. Also Themen, die kontrovers sind. Ich wollte dich bitten, ob du gleich am Anfang mal einsteigen kannst zu einem Feld, für das du selber ja auch stehst oder mal gestanden hast, auf jeden Fall bekannt bist in dem Kontext Evangelikalismus, Postevangelikalismus, Linksevangelikale. Kannst du gleich am Anfang mal damit beginnen, so ein bisschen zu erklären, was es mit diesen Begriffen auf sich hat?
Ja, es sind ja so Großbegriffe und die kurz und knapp zu definieren ist nicht leicht. Ich probiere es trotzdem mal. Evangelikalismus ist eine neuzeitliche Erscheinung im Christentum. Im Grunde ab dem 18. Jahrhundert in dem Maße, wo ja Gesellschaft individueller, persönlicher wird, Authentizität, starke Werte sind, entsteht eine Christenheit, die nicht mehr aus Traditionen, aus Überlieferungen lebt, sondern persönliche Entscheidung, persönliche Erfahrung. Es ist ein Christsein im Modus der Begeisterung, der persönlichen Betroffenheit, starke Zuspitzung auf Jesus und das Heilshandeln Gottes, der persönliche Glaube, die Bekehrung, all das wird für sehr wichtig gehalten.
Und die Bibel.
Und die Bibel, genau, und teilweise auch der Versuch, die Welt zu reformieren und zu verändern. So, und heutzutage schätzt man, naja, 500 Millionen ist mal eine grobe Hausnummer. Dadurch ist es aber auch sehr breit geworden. Es gibt ein breites Spektrum von Christentümern, wo es um Geisterfahrung geht, Pfingstbewegung, ekstatische Erlebnisse. Es gibt andere, die sind sehr wortorientiert, sehr bibelorientiert. So, und dann gibt es manche, die irgendwann das Gefühl haben, es wird zu eng, es wird uns im Grunde zu fundamentalistisch in dieser großen Bewegung. Ab dem Zweiten Weltkrieg, im Grunde erst ab den 60er, 70er Jahren kann man sagen, gibt es so eine Welle im Evangelikalismus, sich viel konsequenter und radikaler abzugrenzen von der modernen Welt. Und das führt zu so einer Spreizung zwischen Fundamentalismus christlicher Rechten auf der einen Seite, auf der anderen Seite Linksevangelikale, die sagen...
Und würdest du, ja, ich unterbreche dich gerade, ja, würdest du sagen, dass es da auch schon ein globales Phänomen ist?
Ja. Es also in der Regel beschreibt man anhand der US-Entwicklung, weil sie die ganze Welt prägt. Und man kann aber in vielen europäischen Ländern genau dieselbe Spreizung entdecken. Man kann es in Südamerika finden, dass man immer so die Spektrum hat zwischen sehr antimodern, gesellschaftskritisch, fundamentalistisch oder eben offener, sozial engagiert, teilweise mit einer Nähe auch zu anderen ökumenischen Strömungen der Christenheit, wie das so ist, wenn Bewegungen eben sehr groß und breit werden, sind sie nicht mehr so homogen.
Das macht es ja auch so spannend. Also ja, das Phänomen macht es deshalb so spannend. Wenn wir jetzt kurz beim Globalen sind, kannst du so ein Schlaglicht darauf werfen, also wie unterschiedlich kann das aussehen? Also evangelikale Gemeinden in Uganda zum Beispiel oder in Ghana oder Tansania oder Südafrika auf der einen Seite, dann vielleicht eher im Bible Belt in den USA oder in Zürich, Deutschland. Wo sind denn da Unterschiede?
Also in den USA kann man sagen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Zweiteilung der Christenheit haben. Es gibt die klassisch protestantischen Kirchen, die weltoffener werden, ökumenischer, liberaler. Und es gibt diese neueren, erweckten evangelikalen Kirchen. Und die Entwicklung ist schon, dass die Evangelikalen sehr stark gewachsen sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wohingegen die offenen, traditionellen Kirchen geschrumpft sind. Inzwischen wachsen auch Evangelikale nicht mehr, weil sie viel Missbrauch und Skandale angehäuft haben. Sie halten sich aber.
Ich glaube, es hat noch andere Gründe, warum sie nicht mehr wachsen. Ja. Ich glaube, man kann es nicht nur an den Skandalen bemessen. Aber
nicht nur.
Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Aber die
also sie wachsen
dazu
in den USA und in Europa nicht. In anderen Weltgegenden ja durchaus.
Genau, und dann ist immer schwer zu sagen, wo sie wachsen. Also sie sind sehr stark gewachsen in Brasilien, weil sie auf eine überwiegend katholische Bevölkerung getroffen sind. Da waren evangelische Evangelikale vor 50, 60 Jahren 1-3%. Inzwischen reden wir von 30-40%, je nach Land. In Brasilien ist es ein Erdrutsch im Grunde. Ne? Hin zur evangelikalen, pentekostalen Strömung, weg von katholischen.
Pentekostalen, noch ein Stichwort.
Ja.
Also eben, zu meiner Jugendzeit war das noch wie Feuer und Wasser. Entweder evangelikal oder charismatisch.
Genau, und das war aber besonders stark in Deutschland so. Das fing in den USA an, ein bisschen früher aufzuweichen. Die Unterschiede sind da. Die einen sind sehr ekstatisch, haben sehr stark Sondererfahrungen, Prophezeiungen, ähnliches. Die anderen
sind
viel
trockener. Das sind die
Charismatiker. Genau, charismatisch und pentekostal. Es verschwimmt. Pentekostal, charismatisch ist im Grunde ekstatisches, erfahrungsintensives Christentum. Evangelikal war das früher weniger, aber die meisten evangelikalen Strömungen werden immer ein bisschen charismatischer durch die Musik, durch mehr Offenheit für Körper und Pfingstler. Es hätte anders werden können. Sie hätten auch ein eigener Strang zwischen den Konfessionen werden können. Weitgehend weltweit sind sie aber theologisch evangelikal und ja, Abweichung gibt's immer.
Jetzt sind wir schon wieder abgekommen von Brasilien. Ja. Also was ist der große Unterschied zwischen den USA, etwas holzschnittartig und südamerikanischen evangelikal-charismatischen Gemeinden? Kann man sagen, dass da eben das Charismatische noch viel stärker durchkommt?
Ja, das ist so. Der Anteil der charismatischen Pentekostalen ist in Brasilien zum Beispiel, aber weitgehend in Süd- und Mittelamerika sehr, sehr viel höher. In den USA ist es ein gewichtiger Faktor, aber es gibt auch sehr viel Nicht-Pentekostal-Evangelikale.
Und worin unterscheiden sich jetzt evangelikale Gemeinden in den USA? Wieder sehr holzschnittsartig zu evangelikalen Gemeinden, ja zum Beispiel in Uganda.
Uganda wäre wieder ein anderer Fall, da muss man jetzt sagen. Also in den USA ist allbestimmend inzwischen ein Kulturkampf zwischen rechts und links, zwischen liberal und konservativ. Und da sind die sehr, sehr stark drin. Und evangelikal ist in den USA ein weißes Konzept. Es gibt viele Schwarze, wo man sagen würde, die glauben so ähnlich, die feiern so ähnlich. Ja, aber sie spüren sehr deutlich, in der Regel waren sie von den evangelikalen Leitenden nie mit gemeint. So, also dieses Weißsein der US-Evangelikalen ist schon sehr dominant. Klar, das ist in Afrika überhaupt kein Thema. So, und Afrika, wir haben ja da erstmal eine Abbildung der Kolonialgeschichte. Mhm. Es gibt lutherische, anglikanische Kirchen, es gibt allerlei reformierte, methodistische Einschläge. So, und dann haben sich viele eigenständige, auch pfingstliche Kirchen gebildet und gegründet. Die traditionellen Kirchen, aber die Anglikaner, die Reformierten, teilweise die Lutheraner, sind in vielerlei Hinsicht ähnlich. So, also man könnte fast sagen, macht es Sinn, von Evangelikalen in Afrika zu reden, wenn man sagen müsste, die sind ja fast alle irgendwie evangelikal im Sinne von Bibeltreu und Jesusbeziehung und erfahrungsintensives Christsein. Aber es gibt natürlich ein Spektrum zwischen den klassischen, ursprünglich europäisch-westlichen Kirchen und den neu gegründeten pentekostalen Gemeinschaften, die aber weltweit vernetzt sind. Das ist immer sehr, sehr stark, dieses Verhältnis von Eigenständigkeit von afrikanischen Entwicklungen, aber auch angloamerikanischer Prägung ist immer da und ganz schwer auseinanderzufieseln.
Und politisch? Also wenn du sagst, bei den USA gibt es so einen ganz starken Graben, Kulturkampf zwischen links und rechts und da sind die Evangelikalen mittendrin und meistens stehen sie ja eher auf einer konservativen oder eher rechten bis hin zur sehr rechten Seite. Wie ist das in afrikanischen Ländern?
Das ist schwieriger zu sagen, macht es Sinn, die Links-Rechts-Logik westlicher Gesellschaften auf afrikanische Länder zu übertragen. Das ist, glaube ich, schwierig. Was man wahrscheinlich sagen muss, ist, dass afrikanische christliche Leitende eine Neigung haben, autoritäre, starke, klare Führung ihres Landes zu favorisieren, aber natürlich auch angesichts ganz anderer Bedrohungen durch Konflikte, durch Chaos, durch Korruption und so. Also man kann diese Bezüge herstellen, man könnte Uganda, die christlichen Kirchen, die Staatsleitung und die christliche Rechte zusammenbringen. Es gibt diese Bezüge, die sind stark in Uganda, das ist so. Und man sollte sich sehr hüten, jetzt aber die ganze Welt nach westlichen Schemata in links und rechts einteilen. Da kommt man in Afrika, glaube ich, nicht so weit.
Vielleicht kommt man auch zunehmend bei uns nicht mehr so weit damit.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ein bisschen geht's noch.
Du, jetzt sind die Postevangelikalen untergegangen.
Naja, und da kann man sagen, also ich, das ist jetzt für Südamerika und Afrika oder Asien marginal. Das ist ein Phänomen in westlichen Ländern, vor allem wieder den USA, dass es hier evangelikale Strömungen gibt, die sagen, die Entwicklung des Evangelikalismus, der fundamentalistischer geworden ist, der politischer geworden ist, der rechter geworden ist, entspricht für uns nicht mehr der evangelikalen Geschichte. Evangelikale waren mal die Progressiven.
Im 19. Jahrhundert. Gegen Sklaverei.
Gegen Sklaverei. Nicht alle, die im Süden nicht, aber im Norden waren die dagegen und waren die Antreiber auch Richtung Bürgerkrieg und auch Abschaffung der Sklaverei. In Großbritannien war das ganz eindeutig. Sie waren die Ersten, die Frauen predigen ließen ab dem 18. Jahrhundert.
Aber das haben merkwürdig viele evangelikale Kirchen dann vergessen.
Ja, sie haben es vergessen und aktiv verdrängt und tun so, als wäre das alles so linkes, wokes Zeugs aus dem 20. Jahrhundert. Sie verleugnen damit ihre eigene Geschichte. Postevangelikale sind die, die sagen, das lassen wir uns aber nicht gefallen. Wir sind nicht das, was die konservativ-rechte Leitung behauptet. Wir waren mal für sozialen Fortschritt, für Gleichstellung der Geschlechter und wir scheren aus diesem neuen Mainstream der Evangelikalen.
Und die Linksevangelikalen?
Linksevangelikale, das war ja in den 70er Jahren zum Beispiel sehr, sehr stark. So, die sind damals im innerevangelikalen Kulturkampf an den Rand gedrückt worden. Viele Linksevangelikale sind mit der Zeit postevangelikal geworden. Man könnte Jim Wallis oder David Gushee als typische Namen nennen, von linksevangelikal zu postevangelikal. Auch in Deutschland hat das eine große Rolle gespielt. In der Schweiz weiß ich es gar nicht so genau. Aber das waren einfach Evangelikale für soziale Gerechtigkeit und nicht so stark traditionalistisch konservativ ausgerichtet.
Jetzt gibt es so zwei Sachen, die mich da noch beschäftigen. Das eine ist die Frage, warum oder würdest du sagen, ich vermute mal ja, man sollte sich mit diesen evangelikalen globalen Netzwerken und Bewegungen auseinandersetzen, auch wenn man jetzt nicht spezifisch Kirchen oder theologiegeschichtlich interessiert ist. Stimmst du mir dazu? Warum findest du, dass das wichtig ist? Und zwar nicht aus religiösen Gründen nur, sondern auch aus gesellschaftspolitischen und sozialen Gründen. Warum ist das ein Faktor?
Weil man ohne die Kenntnis von Evangelikalismus die Welt nicht mehr versteht. Man versteht die US-Geschichte definitiv nicht der letzten 40, 50 Jahre, wenn man nicht den Einfluss evangelikaler Strömung auf die Politik und auf die Medien wahrnimmt. Man versteht Brasilien, Bolsonaro, das ganze Phänomen versteht man nicht, wenn man das nicht wahrnimmt. Wir könnten viele mittelamerikanische Länder durchgehen, südamerikanische Länder, auch afrikanischen Tendenzen. Es ist ein weltpolitischer Faktor und auch ambivalent. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, läuft es irgendwo in der Welt schief, stecken da bestimmt Evangelikale dahinter. Es sind ja auch ganz, ganz, ganz viele, die in Hilfsprojekten, in sozialem Engagement, in bürgerschaftlichen Vereinigungen für Fortschritt und so weiter tätig sind. All das gibt es noch und ich glaube, ein rein säkularer Blick auf die Welt verstellt den Blick auf Motiv Quellen für starkes gesellschaftliches Engagement. Das kann halt so oder so ausfallen. Das ist sehr.
Aber was meinst du denn, muss man verstehen? Also wenn man jetzt selber nicht evangelikal ist, wenn man selber vielleicht noch nicht mal sagt, man kann was mit dem Christentum persönlich anfangen. Was sollte man verstehen als politisch interessierter Mensch von den Evangelikalen, um zu begreifen, warum so ein Phänomen wie Bolsonaro jetzt derartig groß geworden ist?
Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem modernen politischen Islam. Man muss als Außenstehender begreifen, dass für manche Menschen grundlegende Wertentscheidungen innerreligiös gebildet und gerechtfertigt werden. Und sie sind bereit, sich für die Durchsetzung dieser Werte in der Politik mit allen möglichen Mitteln einzusetzen. Und man kann nicht darauf vertrauen, dass man sagt, ja, Politik ist aber Politik, da brauchen wir rationale Begründung für alles. Da sagen die, nö, wir wollen und müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so sieht Gott Familie und so sieht Gott Fragen von Eigentum und Staatsführung.
Sexualität.
Und dafür setzen wir sein. Genau, Sexualität, aber vielleicht insgesamt auch eine stärkere Betonung von Ordnung, von Autorität, Law and Order. Das waren so Schlagwörter, die religiös sehr tief einleuchten.
Wobei ja spannend ist, dass die Betreffenden nie sagen würden, das ist irrational, sondern für sie hat es ja eine hohe Rationalität. Und warum hat Autoritätsgläubigkeit oder das Rufen nach quasi den großen starken Männern, Klammer auf, jetzt in Brasilien, USA, weißen Männern. Warum findest du, leuchtet das religiös / christlich so wahnsinnig ein?
Weil es diese Entsprechung gibt, also viele in diesen Verbindungen wollen in ihren Kirchen und Gemeinden starke Führung, Eindeutigkeit, klare Orientierung drin, draußen, Freund-Feind-Denken und in der Politik ganz genauso. Und das ist für sie ein geschlossener Zusammenhang. Das kennen wir aber ehrlich gesagt ja auch aus dem europäischen Christentums des 19. Jahrhunderts sehr stark. Wir finden es im 17. Jahrhundert. Es ist jetzt nicht so originell. Es ist aber heute neu vitalisiert und emotionalisiert, starke Neigung zu charismatischen Führungspersönlichkeiten, von denen man sich sehr viel mehr Orientierung verspricht, als von so komplizierten Aushandlungsprozessen wie in der liberalen Demokratie.
Oder liberalen Theologie. Damit bin ich dann schon gleich bei meiner zweiten Frage. Ja. Aber das heißt, im Grunde genommen, es ist auf eine gewisse Art ja fast schon erschreckend einfach gestrickt. Also das religiöse Felder, Bewegungen, die eine hohe Eindeutigkeit in ihrem religiösen Weltbild einfordern und sagen, die Dinge sind auf Gottes Seite komplex, aber sie sind sozusagen, wenn wir sie mal verstanden haben, eindeutig. Und die dann auch quasi spiegelbildlich diese Eindeutigkeit einfordern oder sich wünschen auf politischem Gebiet.
Genau, und hier muss man unterscheiden. Man sollte nie sagen, Evangelikale sind als solche simpel und einfältig. Es sind hochintelligente Menschen.
Ja, das habe ich auch nicht gesagt.
Nee, genau. Aber es wird oft so missverstanden, dass man die Evangelikale für simpel hält. Nein, es sind sehr erfolgreiche, komplex denkende, anspruchsvolle Menschen, die aber in ihrer Religion etwas wollen, was klar und einfach ist und absolute Orientierung zwischen Schwarz und Weiß, göttlich und teuflisch erlaubt. Und für sie ist es der Anker in einer sehr komplexen Welt, wo sie alle in ihrem Beruf erleben, wie schwierig es ist. Im Glauben wollen sie klare Vergewisserung und eindeutige Orientierung. Und das gibt ihnen sehr viel. Das trägt sie, das ist für sie eine sehr tragfähige Religion.
Und für mich als Religionswissenschaftlerin ist ja spannend, dass das auch kein spezifisch evangelikal oder christliches Phänomen ist. Also du hast das schon im Hinblick auf manche islamischen Konzepte oder Bewegungen angesprochen. Das findet man ja auch wieder global und im gesamten religiösen Feld.
Ja.
Also dieses Bedürfnis nach und das Überzeugtsein, dass es in religiösen Dingen Eindeutigkeit gibt und die sich dann wiederum umschlägt oder überträgt auf den Wunsch und den Ruf nach politischer Eindeutigkeit und sozialer Eindeutigkeit und so weiter.
Genau.
Ja. Liberale Theologie.
Ja.
Du sitzt hier in einem Gebäude. Über uns werden Vorlesungen, sind Seminare, die theologische Seminare sind. Die liberale Theologie hat eine lange Tradition hier in Zürich. Gleichzeitig beobachten wir seit einiger Zeit, dass immer mehr Studierende durchaus aus einem evangelikalen Hintergrund manchmal mit Skepsis, aber manchmal auch wirklich mit einem großen Interesse und großer Begeisterung an dieser Fakultät studieren. Manchmal befremdet, so von meinem Fach, der Religionswissenschaft, manchmal aber auch wirklich befremdet von liberalen theologischen Äußerungen. Wie passt das zusammen? Evangelikales Christentum und akademische Theologie? Oder passt es nicht zusammen?
Ja, das ist die spannende Frage. Also es gibt eine breite Strömung Evangelikaler, für die ist liberale Theologie das Böse, das Gefährliche, der Endgegner. Sie warnen davor, sie sagen, Theologiestudium an einer liberalen Uni, du kommst vom Glauben ab, du wirst deinen Glauben verlieren. Und viele Freikirchen, viele evangelikale Strömungen versuchen mit aller Macht zu verhindern, dass davon angekränkelte Menschen in ihren Kreisen auftauchen. So, entweder sie verzichten komplett auf alles, was man ernsthaft Theologie nennen könnte.
Und machen. Aber das rein, sind dann schon ja. Extreme, oder?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Oh, also, okay. Das ist jetzt sicher, das ist normal. Das würde ich sagen, ist normal. Und gerade wenn wir weltweit schauen, also keine akademische Theologie, sondern in Hausausbildung, Begleitung, Bibelschule, durchaus 1, 2, 3 Jahre, aber sehr praktisch mit sehr viel Gebet und kein kritischer Geist.
Ja, aber das ist ja durchaus auch Theologie. Also auch in der Bibelschule kann Theologie getrieben werden, auch an Hochschulen, die jetzt zu einer Freikirche gehören zum Beispiel.
Genau, und aber keine liberale Theologie.
Eher weniger,
keine,
ja.
Keine universitäre Theologie. Ja. Es geht eigentlich doch stark um Lehre, die sehr viel Wissen vertragen kann. Wieder geht es nicht darum, die wissen wenig, die können sehr, sehr, sehr viel wissen.
Ja, in der Regel kennen die Bibel sehr viel besser als alle anderen.
Absolut, genau. Aber kein kritisches Verhältnis zur Bibel. Autorität der Bibel, Anerkennung, Gehorsam, das ist ein absoluter Wert. Und das, was an Exegese läuft an der Universität, gilt sehr weitgehend als glaubenszersetzend. Das Interessante ist, bei Postevangelikalen gibt es eine Welle großer Begeisterung für Universitätstheologie, weil viele erlebt haben, wie befreiend und hilfreich historisch-kritische Exegese für den Glauben sein kann, wenn man die Schattenseiten evangelikaler Frömmigkeit mal erlebt hat. Und das ist aktuell eine spannende Bewegung.
Aber eben, du würdest sagen, eher die Postevangelikalen. Ja. Was ist denn die Konsequenz dann für die akademische Theologie? Oder was sollte sie sein?
Also ich glaube, sie ist gut beraten wahrzunehmen, dass sie ja von ihrer Anlage her schon vor Jahrzehnten eigentlich davon ausging, Leute, die Theologie studieren wollen, kommen aus kirchlich-christlicher Jugendarbeit, sie haben ihren eigenen Glauben, sie zählen sich zur Kirche, sie zählen sich dazu und sind jetzt bereit, kritisch nachzudenken über die eigene Geschichte, über die Bibel, über die Grundlagen, und sie kommen auf ein höheres, kritisch reflektiertes Niveau, um ihren Glauben dann später auch als Pfarrperson verantworten zu können. Ich fürchte, viele Menschen bringen das heutzutage gar nicht mehr mit. Die sind gar nicht so sicher, was sie glauben und ob sie glauben. Sie haben gar nicht so die innere Gewissheit, zur Kirche zu gehören für ein ganzes Leben. Also mir persönlich ging es ganz stark so. Ich kam in die Universität, ich wollte glauben, ich suchte Vergewisserung, ich suchte Beheimatung. Ich empfand die Universitätstheologie als kalt, als kritisch, als auflösend, als störend für meine Versuche, Glauben zu finden.
Aber du, es ist doch auch ehrlich gesagt die Frage, also ich selber bin ja nur Religionswissenschaftlerin, keine Theologin. Dennoch finde ich, ist es die berechtigte Frage einiger meiner Kollegen, ist denn Wissenschaft, ist akademische Theologie dafür verantwortlich, dass die Leute gläubiger werden? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage von manchen.
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Also wir sind immerhin eine Universität.
Genau.
Ist das unser Auftrag?
Das ist ganz bestimmt nicht der Auftrag wissenschaftlicher Theologie, erstmal Glaubenskurse durchzuführen. Nur die Situation ist, glaube ich, dass viele so etwas auch bräuchten. Und die reine Konfrontation einer suchenden offenen Haltung mit dem, was wir heute an spezialisierter Theologie haben, ist für gar nicht so wenige anstrengend bis fruchtlos. Sie verstehen den Sinn dieser Dinge nicht, weil sie gar nicht so eine eigene Glaubensgewissheit haben, die schon kritische Reflexion erlaubt. Und ja, ich habe jetzt kein Lösungsangebot, aber wenn man das Problem vor Augen hat, wäre es, glaube ich, ein Fortschritt. Viele kämpfen mit diesem Missverhältnis von theologischem Angebot und eigener Haltung zu religiösen Fragen.
Anstrengend finde ich jetzt nicht das Problem. Denn Studierende, die hierher kommen, egal welches Fach sie dann studieren, habe ich schon den Eindruck, in der Regel kommen, weil sie was wollen. Mhm. Also die wollen hier nicht entspannen in erster Linie. Aber Fruchtlosigkeit, das ist dann natürlich eine ziemliche, wäre eine Bankrotterklärung. Jetzt merke ich so, sofern ich in Kontakt mit Studierenden bin, dass viele das als anstrengend erleben, aber gleichzeitig den Eindruck haben, es gibt so unterschiedliche, auch unterschiedliche theologische Kolleginnen und Kollegen, die sehr verschiedene Perspektiven bieten. und Studierende das dann als Herausforderung erleben, gerade am Anfang für sich die richtigen so Andockpunkte zu finden. Und da müssten wir vielleicht jetzt als Fakultät oder zumindest mal die theologische Seite dieser Fakultät noch sensibler werden, wie wir da stärker darauf reagieren können, auf dieses Bedürfnis, in diesem Dschungel irgendwie sich zurechtzufinden und das für sich zu finden, was man braucht. Das leuchtet mir schon ein.
Ja, und man kann die Theologie lieben lernen. Also mir ging es auch so. Ich habe irgendwann entdeckt, wie viel Respekt vor der Realität in wissenschaftlicher Theologie steckt. Diese Offenheit, ständig dazu zu lernen, sich zu korrigieren, den eigenen Horizont zu erweitern. Also dieses Wahrheitsinteresse. Und man kann auch aus sehr gläubiger Perspektive zur Gewissheit gelangen, Das muss doch christlich der Weg sein, so offen zu sein, wie wissenschaftliche Theologie es ist. Das ist aber erstmal eine Entdeckung, diese Offenheit schätzen zu lernen.
Ich glaube, weißt du, die Herausforderung hier in der Theologie an der Fakultät ist, dass der Anspruch da ist, ganz unterschiedlichen Studierenden gerecht werden zu wollen. Das ist aber auch das Spannende. Also bei uns studieren Leute, die aus sehr frommen Kontexten kommen und sehr neugierig sind. Bei uns studieren manchmal auch Menschen, die eben eher quasi sich zurückziehen und sagen, hoffentlich überstehe ich das mit meinem Glauben heil. Und es gibt Studierende, die selber nicht religiös sind. Also das gibt's vor allen Dingen unter den Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch bei Theologiestudierenden, die sagen, ich selber habe ein kulturhistorisches Interesse und studiere deshalb Theologie. Also wir haben eine große Bandbreite und das finde ich macht einen der reizvollen Aspekte dieser Fakultät aus. Zum Abschluss, ich sehe hier schon Andi Gredig, der die Technik macht, warnend schauen. Ich habe ja ganz zum Anfang kam das Stichwort Teufel. Kannst du zum Abschluss vielleicht noch was zum Teufel sagen?
Zum Teufel. Ich finde, dass die Kategorie des Teuflischen nicht einfach wegreduziert werden sollte in, ja, religionsgeschichtlich gab's das mal. Ich finde, die Kategorie hat zwei große Vorteile. Sie macht den Schrecken und das Entsetzen über Böses, Grausames und Menschenverachtendes sagbar. Es ist eine Kategorie des ultimativen Abscheus. Und vom Teufel zu reden heißt, Menschen nicht zu verteufeln, weil man Menschen immer unterscheidet von dieser letzten Größe des absolut Bösen. Insofern finde ich, also nicht in irgendeinem naiven Sinne, dass da wer unter der Erde mit Schwefel gesteint ist, ja klar, dass wir so Sachen entmythologisieren, aber die Sinnhaftigkeit dieser Gestalt leuchtet ein, sie hilft uns Menschen nicht zu verteufeln und nicht sprachlos zu sein angesichts des abgrundtief Bösen.
Weil es die Möglichkeit gibt es damit eine Differenz zwischen der Person, also der menschlichen Person eines Individuums besteht und diesem abgrundtief Bösen.
Genau. Und vielleicht ist es so, weil Kirche und Theologie zu wenig vom Teufel reden, sind Netflix-Serien davon voll, weil es offenbar diese Bedürfnisstelle noch zu geben scheint. Theologie kann auch bei Netflix was lernen.
Ich möchte in den nächsten Semester mal ein Seminar zum Teufel machen. Du warst ja gestern bei mir im Seminar, das war spannend. Kommst du wieder?
Ah ja, würde ich gern machen. Bin interessiert an so spannenden Themen.
Sehr gut. Du, vielen Dank. Das war eben Thorsten Dietz hier bei uns in der Nonnengruft. Andi Gredig sitzt rechts von mir mit der Technik. Wir sind ja inzwischen auch auf Instagram, freuen uns natürlich, wenn Sie Erleuchtung underline garantiert, wenn Sie uns folgen und entsprechend auch vielleicht kommentieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in Bälde wiedersehen. Wir beide und wir uns mit unserer Podcast-Gemeinschaft wieder hören.
Sehr gern, vielen Dank.
Tschüss.